Radio Sub, wie ich mich freu. Schwule News und Infos pur aus Politik und Subkultur.
Ja, und damit herzlich willkommen. Ihr seid bei Radio X auf 91,8 am Mittwochabend 18 Uhr. Normalerweise wäre jetzt an dieser Stelle Worldbeat beziehungsweise X wie raus. Heute ist es allerdings anders, nämlich heute ist der 1. Dezember, sprich der Welt-AIDS-Tag. Und da gibt es eine Gedenkveranstaltung direkt heute hier aus der Katharinenkirche. Und aus der Katharinenkirche melde ich mich. Mein Name ist Markus Briescon und ich begleite euch jetzt die nächsten 2 Stunden. Wir werden das Programm, was hier in der Katharinenkirche hier geboten wird, dann auch live übertragen. Allerdings ist es noch nicht so weit. Hier wird noch weiter aufgebaut. Insofern ziehe ich das hier noch ein bisschen hin. Das gibt mir jetzt Gelegenheit, jetzt erst noch mal ein bisschen Luft zu holen. Wir stöpseln hier auch noch unsere letzten Kabel ein. Da würde ich vorschlagen, aus dem Studio kommt jetzt erstmal Musik und dann melde ich mich gleich wieder. Hier in der Katharinenkirche, wo die Gedenkveranstaltung zum Welt-AIDS-Tag in Frankfurt stattfindet, zieht sich das hier noch hin mit dem Beginn. Das gibt mir aber jetzt schon mal Gelegenheit, ein bisschen auf das Programm einen Blick drauf zu werfen, was jetzt hier in der Katharinenkirche geplant ist. Es soll jetzt gleich die Begrüßung stattfinden. Christian Setzefand von der AIDS-Hilfe wird hier sprechen. Dann kommt das Grußwort der Stadt Frankfurt, nicht von unserem Oberbürgermeister Peter Feldmann vorgetragen, nein, sondern von dem Stadtrat Dr. Martin Bergerhoff. Und das ist der Dezernent für Finanzen, soweit ich das jetzt in Erinnerung habe. Man hat ja noch nicht so die ganzen neuen Posten bei der Stadt Frankfurt im Kopf, aber auf jeden Fall Dr. Bastian Berghoff wird jedenfalls dann sprechen. Die Grußworte von der Stadt. Danach kommt eine Rede und zwar von Jessica Purkart. Sie ist im Vorstand von der AIDS-Hilfe Frankfurt und da ja das große Thema Identität heißt, wird sie natürlich auch ihre Identität vorstellen, denn sie ist eine Transfrau und hat natürlich dann entsprechendes in dieser Richtung zu berichten. Was werden wir in ihrer Rede erfahren, was sie unter Identitäten versteht oder welche Identitäten sie hat? Und danach gibt es dann noch eine Talkrunde mit mehreren Gästen, unter anderem mit Dr. Martin Stürmer, ein Virologe, den wir ja auch schon aus anderen thematischen Feldern bekennen. Felix Martin, HIV-positiver Landtagsabgeordneter, wird sprechen. Das Ganze auch moderiert von Christian Setzefand. Und dazwischen wird es auch noch Musikbeiträge geben mit Akustikgitarre. Und ich glaube, jetzt fängt es auch langsam an. Das heißt, wir schauen mal, wie es jetzt hier weiter auf der Bühne losgeht. Ja, es geht los. Damit geht es jetzt erstmal los mit der Musik. Thank you.
Liebe Freundinnen, liebe Freunde, liebe alle, ich darf euch ganz herzlich begrüßen zum diesjährigen Welt-AIDS-Tag in Frankfurt. Ich darf euch begrüßen im Namen des Vorstandes der Frankfurter AIDS-Hilfe und ich darf euch begrüßen zu einer Veranstaltung, die wir unter das Motto Identität gestellt haben. Wir werden heute Abend eine Rede hören zu dem Thema Identität. Wir werden heute Abend eine Diskussionsrunde haben, wo wir uns über Identität und Identitäten unterhalten werden. Ich begrüße zuallererst die RednerInnen des Abends, das Grußwort der Stadt Frankfurt, dieses Jahr das erste Mal bei uns in einer solchen Veranstaltung, den Frankfurter Stadtrat Dr. Bastian Bergerhoff. Ich möchte begrüßen als Rednerin Jessica Burkhardt, Mitglied im Vorstand der AIDS-Hilfe Frankfurt und natürlich unsere Redner, wo wir sehr froh sind, dass ihr den zum Teil weiteren Weg aus Hamburg und Berlin, liegt glaube ich auch noch in Deutschland, oder? Also, dass ihr diesen weiten Weg zu uns gemacht habt. Stefanie Klee, feministische Sexarbeiterin und Aktivistin. Alexander Hane, der in der sexuellen Bildung und als Bodyworker arbeitet. Felix Martin, Mitglied der Grünen Fraktion im Hessischen Landtag, also Landtagsabgeordneter und aus Frankfurt freut es mich sehr, dass Sie in diesen schwierigen Zeiten hier sind als Virologe. Ich darf Professor Dr. Martin Stürmer aus Frankfurt begrüßen und damit habe ich Ihnen unsere redenden Gäste heute Abend schon einmal vorgestellt. Ich weiß, dass viele Menschen gekommen sind, die so aus unserem Umfeld sind, Menschen, die lange, lange mit uns zusammenarbeiten, wo wir ganz froh sind, dass sie uns heute Abend auch mit ihrem Besuch beehren. Ich würde, wie immer, wenn ich sowas vorlese, irgendjemand vergessen und deswegen fühlen sich einfach alle ganz, ganz herzlich willkommen bei unserer Veranstaltung zum diesjährigen Welt-AIDS-Tag. Natürlich ist auch der Vorstand der Frankfurter AIDS-Hilfe heute Abend da. Am Anfang einer Veranstaltung wie dieser, da gehört es sicher so, dass man ein bisschen sich bedankt für all die Leute, die einen Abend wie diesen hier mitgestaltet haben. Achim Teipelke, bei dem darf ich mich bedanken, dem Geschäftsführer der AIDS-Hilfe Frankfurt, bei Karin Fink, bei Carsten Gehrig, bei Chris Gahr, das erste Mal so mit in dieser Veranstaltung und Oliver Henrich und natürlich auch Helen Hammerton, die dieses Jahr mit uns diese Veranstaltung organisiert hat. Ich darf mich auch bedanken bei unserem Hausherrn sozusagen, dem Pfarrer der Gemeinde, Dr. Olaf Leverenz in der Katharinenkirche, den Jungs von der Technik, Andreas Ordern und seinen Mitarbeiter Sebastian Heil, unsere allgegenwärtigen Helfer unserer Veranstaltung und immer wieder bei unseren Festen und öffentlichen Auftritten zu sehen, die Love Rebels natürlich und die hier Mitarbeitenden aus dem Präventionsteam. Annika Pilger hat heute Abend für uns die Sicherheit gemacht und vor allem das, was man jetzt immer machen muss, wenn man so etwas macht wie heute, ein Hygienekonzept. Ich hoffe, ihr fühlt euch alle einigermaßen sicher dadurch, dass wir die Veranstaltung so geplant und so durchgeführt haben, wie wir das nun mal tun. Denkt nicht, wir haben es uns einfach gemacht. Wir haben bis letzten Freitag noch überlegt, machen wir den Abend überhaupt oder machen wir es lieber nicht. Wir haben durchaus auch schon Kritik gehört, dass wir es vielleicht lassen sollten in diesen Zeiten. Ja, der Florist, der diese schöne Schleife hier gemacht hat, Georg Breitbach und Marc Heimack, denen sei ebenfalls gedankt, wie Thomas Lauterberg, der das Motiv des heutigen Plakates und der kleinen Karten gemacht hat, die ihr vor euch seht. Dieses Jahr ist es alles anders, es ist immer irgendwie alles anders. Dieses Jahr wird es keinen Trauermarsch rüber zum Memorial geben, deswegen haben wir den Erinnerungs- und Gedenkteil in unsere Veranstaltung heute integriert. Also es wird nicht anschließend in einem Zug zusammen rüber zur zum AIDS Memorial gegangen. Wer von euch möchte, ist herzlich eingeladen, anschließend noch in das Switchboard zu kommen. Dort gibt es eine Kleinigkeit zu essen. Und wenn ihr euren Freunden sagen wollt und Freundinnen sagen wollt, was heute Abend war und die sich das anschauen sollen, dann können die das selbstverständlich auf all diesen Medien zwischen Facebook, Instagram und YouTube und was wir sonst noch so alles haben. Es wird sowohl gestreamt als auch aufgenommen, dass ihr euch das nochmal anschauen könnt. Ja, warum machen wir diese Veranstaltung trotzdem? Weil es die einzige Veranstaltung ist, die wir uns dieses Jahr leisten wollten und gleichzeitig auch leisten mussten. Denn man kann sich locker vorstellen, dass in dem Jahr oder den fast zwei Jahren der Pandemie, dass bei den vielen anderen Ereignissen AIDS und die AIDS-Hilfen in Deutschland so ein bisschen in den Hintergrund kamen. Und uns ist es wichtig, in Frankfurt unsere Präsenz weiter zu zeigen. Zu Beginn unseres Abends möchte ich allerdings auch noch an einen Mann erinnern, der uns lange, lange begleitet hat, der in diesem Jahr verstorbene Theo Sandbaumhüter, der unser Vorstandsmitglied gewesen ist, der uns über viele, viele Jahre begleitet hat, der den Lauf für mehr Zeit übernommen hat und zu einem der ganz großen Spendenläufe in Deutschland entwickelt haben und entwickelt hat. Theo Sandbaumhüter war unser Berater, unser Kritiker, selbstverständlich ein Aktivist und ein ganz, ganz fleißiger Ehrenamtler. Er war Spendenorganisator für die AIDS-Hilfe Frankfurt und für viele von uns auch eines der ganz wesentlichen Rückgräte der AIDS-Hilfe. Theo hat uns immer wieder, auch nach seinem Ausscheiden aus seinem Vorstandsamt, unterstützt, geholfen und motiviert. Ganz kurz vor seinem Tod hat er uns auch noch eine große Spende zukommen lassen, um die Dokumentation, die Arbeit der AIDS-Hilfe und des Laufes für mehr Zeit, die wir gesammelt haben in einem großen Archiv, um diese ordentlich aufzuarbeiten und auch für die nachfolgenden Generationen, so die sich dafür interessieren, wenn AIDS einmal vorbei ist, die wir aufarbeiten wollen und eben als öffentliches Archiv innerhalb des Frankfurter Stadtarchivs zur Verfügung stellen. Wir werden Theo sicherlich sehr vermissen. Da wir in diesem Jahr nicht an das AIDS Memorial gehen werden, werde ich nun die Namen der in diesem Jahr aus unserem Umfeld verstorbenen 71 Männer und Frauen vorlesen. Akbar, Ellen, Andrea, Andreas, Angelo, Anna Katharina, Antoine, Bernd, Bettina, Carlo, Christoph, 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 Klaus. Dagmar. David. Dennis. Edin. Ernst. Eva. Ewald. Gabriel. Harald. Hassan. Heinrich. Hussein. Ivan. Jamila. Jan. Johannes. Jörg. Jörg. Jürgen. Karl. Klaus-Dieter. Marcel. Margarete. Mariana. Mariola. Marion. Michael. Michael. Mike. Milena. Nadine. Nina. Norbert. Norbert. Norman, Oliver, Perica, Peter, Ralf, Ramosch. Regine. Rolf. Sabrina. Said. Sandra. Sascha. Stefan. Stefan. Steffen. Sven. Thomas. Timo. Timo. Tobias. Vladislav. Winfried. Wolfgang. Alles, was schön ist, bleibt schön, auch wenn es welkt. Und unsere Liebe bleibt Liebe, auch wenn wir sterben. Maxim Gorki. Dieses Jahr haben wir auch ein Jubiläum, das wir lieber nicht feiern würden. Dieses Jahr ist uns AIDS als eine Krankheit bekannt. Mir wäre es lieber, wenn wir einen Gedenktag feiern könnten, den 40. seitdem es AIDS nicht mehr gibt. Aber das ist uns, glaube ich, vorläufig nicht gegeben. 1981 hatte ein Wissenschaftler der University of Los Angeles berichtet in einem Fachartikel über eine ungewöhnliche Konstellation von Pilzinfektionen und speziellen Lungenentzündungen. Betroffen sind 5 offenbar sonst gesunde homosexuelle Männer. Frankfurt zählt seit 1982 neben Berlin zu den Städten mit der größten HIV- und AIDS-Rate in Deutschland. Ende 1982 waren in Frankfurt 3 junge Männer an einer Form der Lungenentzündung gestorben, der Pneumocystis carinii-Pneumonie, die bis dahin nur bei extrem geschwächten älteren Patienten auftrat. Ein kleines Team unter der Leitung von Wolfgang Stille und Brigitte Alke-Helm begann sich mit den nun immer häufiger auftauchenden Patienten zu beschäftigen. Da auch in Frankfurt die betroffene Gruppe zuerst aus jungen schwulen Männern bestand, wurde vermutet, dass die Krankheit durch eine Infektion ausgelöst sein könnte. Dieser Verdacht, uns allen bekannt, sollte sich bald bestätigen. Der Erreger, der etwa zeitgleich in Frankreich und in den USA entdeckt und beschrieben worden war, trug bald den Namen HIV und die Krankheit, die er auslöste, nach einer langen, langen Diskussion schließlich Acquired Immune Deficiency Syndrome, also erworbene Immunschwäche, eben AIDS. Ein Wort, das es trotz aller Wissenschaftlichkeit nie gepackt hat, in unserem Bewusstsein zu einem normalen Wort zu werden und nicht zu einem, mit dem wir immer gewisse Bilder verbunden haben. Was bedeutet das frühe Auftauchen von AIDS für schwule Männer für uns hier in Frankfurt? An wen der fast 2500 Frankfurter Verstorbenen erinnern wir uns heute noch, 40 Jahre nachdem die ersten in Frankfurt starben? Wer kennt noch den Besitzer der Bars Boots, Chenou oder Pink Elephant? Oder wer kennt die vielen Verstorbenen aus dem beliebten Szenetreff in Frankfurt, dem Stadtbad Mitte? Wenn Menschen AIDS hatten, traten wir in jenen Jahren alle in eine Form der Beziehung zueinander. Psychologisch betrachtet hatten wir damals in der Szene zu diesem frühen Zeitpunkt alle AIDS. Auch schwule Männer, die sich nur flüchtig kannten, konnten sich nur schwer von der Erkrankung oder dem Tod eines Bekannten oder einer Bekanntin distanzieren. Es bestand eine Normalität des Schrecklichen. Die damit einhergehende kollektive Angst führte aber auch zu einer Solidarisierung mit den infizierten Menschen. Diese Solidarisierung mündete schließlich darin, das Schicksal in die eigene Hand zu nehmen. Aus diesem Wir-Gefühl heraus wurde 1985 die Frankfurter AIDS-Hilfe gegründet. Auch wenn wir in Deutschland durch viel Geduld, Engagement, Wissen und Ehrenamt es geschafft haben, dass die AIDS-Pandemie für uns heute im Griff ist, so sind es bis heute weltweit über 36 Millionen Menschen, die an AIDS gestorben sind. Auch 2020 starben weltweit wiederum 680.000 Menschen an den Folgen dieser Krankheit. Dieser Welt-AIDS-Tag steht auch im Zeichen von Corona. Wenn wir den Blick auf 40 Jahre HIV und AIDS richten, lässt sich die aktuelle Corona-Lage nur schwer ausblenden. Der Beginn der AIDS-Pandemie Anfang der 80er Jahre zeigt eindrucksvolle Parallelen zu der Corona-Pandemie heute. Beschränkungen, Ausgrenzungen, Stigmatisierung, Tod – Wenig bis gar keine medizinischen Antworten standen ja auch am Anfang von Corona. Die Hilflosigkeit, die wir bis heute in vielerlei Hinsicht auf vielen Ebenen spüren, sind auch ähnlich zu dem, was wir in den 80er und 90er Jahren gemerkt, was wir bewusst miterleben mussten. Unser Bewusstsein und die Auseinandersetzung mit AIDS hat uns einer Identifikationsfindung zugeführt, für viele ein entscheidender Treiber, uns als AIDS-Hilfen und als AIDS-Aktivisten zu engagieren. AIDS hat unsere Identität als Schwule aber auch deformiert und uns verzweifelt werden lassen, so wie es viele von uns stark und solidarisch gemacht hat. Es bleibt uns heute in der derzeitigen Situation immer wieder an Solidarität und Gemeinsamkeit zu appellieren, uns nicht vereinzeln zu lassen. Deshalb haben wir den Abend heute unter das Thema Identität und Identitäten gestellt. Ich darf jetzt bitten, Dr. Sebastian Bergerhoff zu uns das Grußwort der Stadt zu überbringen. Übrigens auch die Grüße von Kai Klose, der heute noch gemailt hat, dass er leider heute Abend nicht dabei sein kann. Lieber Bastian.
Lieber Christian, liebe Jessica, sehr geehrte Damen und Herren, liebe FreundInnen, im Namen der Stadt Frankfurt begrüße ich Sie und euch ganz herzlich zur zentralen Frankfurter Veranstaltung des diesjährigen Welt-AIDS-Tages. Schon seit mehr als 30 Jahren geht es am 1. Dezember weltweit um die Rechte HIV-positiver Menschen und ein Miteinander ohne Vorurteile und Ausgrenzung. Und die rote Schleife, Christian hat über Solidarität gesprochen, ist mittlerweile zu einem weithin bekannten, eigentlich allgemein bekannten Symbol der Solidarität geworden. Dank der Therapiemöglichkeiten hat sich das Thema HIV/AIDS in den vergangenen Jahren gewandelt. 40 Jahre Geschichte ist eine lange Zeit. Früher bedeutete die Diagnose HIV-positiv, dass nur noch wenige Jahre zum Leben blieben, gezeichnet von schwerer Krankheit. Und auch das hat Christian schon angesprochen, 1982 hatten wir in der Frankfurter Uniklinik den ersten HIV-Patienten der Bundesrepublik, der auch hier an AIDS verstarb, wie später inzwischen rund 30.000 weitere Menschen. Jeder einzelne Fall ist ein schwerer Schlag für die Angehörigen und die Freunde, denn Weiterleben lautet Ihr schwieriger Auftrag. Und der Welt-AIDS-Tag hilft Ihnen, Ihre Trauer und Ihr Leid mit anderen zu teilen, gemeinsam der Verstorbenen zu gedenken und einen Weg zum Weiterleben zu finden. Und noch immer sind die Infektionszahlen weltweit hoch. Christian hat auch das schon angesprochen. Rund 38 Millionen Menschen leben aktuell mit der Diagnose HIV. 1,5 Millionen Menschen wurden im vergangenen Jahr neu infiziert. Und 680.000 Menschen starben in 2020 im Zusammenhang mit HIV. Aber wir haben in den vergangenen 30 Jahren auch bei den Behandlungsmöglichkeiten von HIV und von AIDS große Fortschritte gesehen. Besonders im letzten Jahrzehnt hat die Erkrankung damit auch viel von ihrem Schrecken verloren. AIDS ist von einer tödlichen Erkrankung zu einer behandelbaren Krankheit geworden. Viele HIV-Infizierte können ein beschwerdefreies Leben führen. Die Lebenserwartung entspricht in etwa der von Nicht-Infizierten. Das ist auch erfahrenen Ärztinnen und Ärzten zu verdanken, die Menschen mit HIV und AIDS kompetent beraten und behandeln. Und die Forschung gibt uns gut begründete Hoffnung, dass AIDS nicht nur eines Tages, sondern vielleicht schon in absehbarer Zeit heilbar sein könnte. Vielleicht können wir das eines Tages auch aus Frankfurt verkünden, denn das Nationale Referenzzentrum für HIV am Institut für Medizinische Biologie, ist ja hier an der Frankfurter Uniklinik beheimatet. Aber trotz aller Möglichkeiten, die die moderne Medizin bietet, bleibt die HIV-Infektion immer noch eine der Diagnosen, die das Leben eines Menschen grundlegend verändert. Von einer Minute zur anderen ist nichts mehr so, wie es vorher war. Wir alle leben seit Beginn 2020 außerdem darüber hinaus auch unter dem Zeichen der Corona-Pandemie. Und HIV-Infizierte sind auch hier besonders betroffen. Sie haben bei gleichzeitiger Covid-19-Erkrankung ein doppelt so hohes Sterberisiko im Vergleich zu Nicht-HIV-Infizierten. Zusätzlich wurden durch die Lockdown-Phasen das Testen auf das HIV-Virus teilweise unterbrochen. Diagnosen und der Start von adäquaten Therapien wurden dadurch verzögert. Der Kampf gegen HIV, das machen auch die Zahlen deutlich, auch die Einzelschicksale, ist unverändert von vorrangiger Bedeutung. In Frankfurt liegt uns dabei auch das AIDS-Ziel 2025 der Vereinten Nationen besonders am Herzen. Die 95 Ziele, ich glaube, es sind alle genannt worden. 95% der HIV-Infizierten sollen bis 2025 diagnostiziert sein. 95% der Menschen mit Diagnose sollen unter Therapie sein. 95% der Menschen aus Schlüsselgruppen sollen bis 2025 Methoden der kombinierten Prävention nutzen. Kondome, Femidome und die Präexpositionsprophylaxe, PrEP. Die PrEP-Medikamente sind ein effektiver Schutz vor HIV und stellen somit einen entscheidenden Meilenstein im Kampf gegen HIV dar. Und es ist ein großer Fortschritt, dass seit gut 2 Jahren die gesetzlichen Krankenkassen die Kosten dafür übernehmen. Hier in Frankfurt hat das Gesundheitsamt zusammen mit dem Infektologikum in der Stresemannallee, mit der AHF, der AIDS-Hilfe Frankfurt, und der Deutschen Arbeitsgemeinschaft niedergelassener Ärzte in der Versorgung HIV-Infizierter den Checkpoint Frankfurt ins Leben gerufen. Diese offene, unkomplizierte und szenennahe Anlaufstelle ist beim Gesundheitsamt angesiedelt. In den Räumen an der Zeil werden an 2 Nachmittagen in der Woche Testungen, Beratung und Behandlung von Geschlechtskrankheiten für alle angeboten, unabhängig von sexueller Orientierung und unabhängig davon, ob sie im Besitz einer Krankenversicherung sind oder nicht. Dieses wichtige Angebot, um das wir sehr froh sind, wird gut angenommen. Aber auch die HIV-Schwerpunktpraxen und das HIV-Center an der Universitätsklinik sind nicht wegzudenkende Mitstreitende im Kampf gegen AIDS. So wie die vielen weiteren engagierten, helfenden Hände, bei denen ich mich alle im Namen der Stadt für ihr Engagement und ihre Arbeit bedanken möchte, insbesondere natürlich auch bei der AHF, auch für die Ausrichtung dieser Veranstaltung und für die gesamte Arbeit. Meine Damen und Herren, zum Weiterleben gehört immer auch Hoffnung, weitermachen, auch in Zeiten von Pandemien. Bis AIDS völlig heilbar ist oder es einen Impfschutz gibt, werden wir gemeinsam weiterkämpfen. Für das Ziel des Weiterlebens der Hoffnung, für die Prävention und für ein gutes, menschenwürdiges Leben für die Betroffenen. Wir werden uns erinnern, wir werden trauern, wir werden aber auch positiv zusammenleben und dafür kämpfen, dass HIV-Positive nirgends diskriminiert werden. Ich möchte noch ein paar persönliche Worte sagen. Ich glaube, Christian hat es gesagt, für mich ist das heute das erste Mal. Normalerweise wäre hier vielleicht Stefan Meyer, der sich entschuldigen lässt, mich gebeten hat, das zu übernehmen. Er ist ja derzeit mit einer auch aktuellen Pandemie schwer beschäftigt und ich möchte an der Stelle ihm danken, möchte danken für die Arbeit und für das, was er sozusagen an AIDS, mit AIDS gelernt hat. Weil es gibt zwar nichts Gutes im Schlechten, aber es ist doch gut, dass wir Erfahrungen haben, aus denen wir lernen können und dass wir Menschen haben, die mit Pandemien umgehen können, so gut es eben geht. Und insofern herzliche Grüße von Stefan Meyer. Und ich bin gespannt auf die Debatten, auf die Diskussionen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Jessica, du bist jetzt, glaube ich, dran. Auf das Weiterleben.
Ja, das war das Grußwort der Stadt Frankfurt, vorgetragen vom Stadtrat Dr. Bastian Bergerhoff. Und jetzt kommt die Rede von Jessica Burkhardt, auch zum Thema Identität oder Identitäten. Wir sind mal gespannt.
Ein vierjähriges Mädchen krempelt ihren Badeanzug immer so runter, dass er wie eine Badehose aussieht. Auf die Aufforderung ihres Vaters, sie sollte den Badeanzug doch richtig anziehen, sie sei doch ein Mädchen, antwortet es: Aber Papa, ich habe mich doch noch nicht entschieden. In der Fachsprache nennt man das kindliche bisexuelle Omnipotenz, wo alle Möglichkeiten offen sind, wo kleine Jungs denken können, dass sie auf dem Klo ein Kind gebären, und kleine Mädchen denken können, sie hätten einen Penis im Bauch versteckt. Mit dieser Anekdote eröffnete Dr. Sophinette Becker, die vor nicht langer Zeit verstorbene ehemalige Leiterin der sexualmedizinischen Ambulanz der Uniklinik Frankfurt, einmal einen ihrer Vorträge. Und ich habe ihren Einstieg zu meinem gemacht, weil ich diese Gelegenheit gerne nutzen möchte, um an sie als Wegbereiterin und Wegbegleiterin für so viele zu erinnern. Vor allem aber war es ihre leichtfüßige Einleitung eines Vortrags zu dem schwergewichtigen Thema, unter das auch wir unsere Veranstaltung zum Welt-AIDS-Tag 2021 heute Abend gestellt haben. Denn Sophinette Beckers Beispiel von der kindlichen Allmacht berührt eine Facette des großen Spektrums von Identität, in diesem Fall die Geschlechtsidentität. Wenn diese Geschichte wahr wäre, wenn diese Geschichte nicht wahr wäre, hätte man sie erfinden müssen, weil sie gleich zwei Aspekte von Identität aufgreift, die einander widersprechen zu scheinen und doch zwei Seiten derselben Medaille sind. Einerseits ist Identität etwas, das uns von anderen aufgrund von zahlreichen Merkmalen zugeschrieben wird. Gleichzeitig ist Identität aber auch etwas, über das wir entscheiden können und entscheiden wollen, weil sie in Wahrheit nie so festgelegt ist, wie sie uns oft scheint. Mit Identität möchten wir uns als AIDS-Hilfe Frankfurt bei unserer heutigen Veranstaltung zum Welt-AIDS-Tag beschäftigen. Wir haben uns für dieses Thema entschieden, weil wir feststellen, dass die Fragen von Identität in die Breite der Gesellschaft vordringen und dort eine immer größere Rolle spielen. Das ist gut, denn sich der eigenen Identität bewusst zu werden, ist die Voraussetzung dafür, auf die eigene Existenz, auf die spezifischen Lebenssituationen und Benachteiligungen hinzuweisen, sich zu sich selbst zu bekennen und in der Folge die eigenen Anliegen zu vertreten. Frühere Bewegungen, allen voran die amerikanische Bürgerrechtsbewegung, haben gezeigt, dass Selbstrepräsentanz wichtig ist und nur durch sie gesellschaftlicher Fortschritt im Ringen um das Ende der eigenen Benachteiligung erreicht werden kann. Der Hinweis auf die eigene Identität dient dabei zum Sichtbarmachen, welche der eigenen Merkmale von anderen missbraucht werden, um Diskriminierung, Herabwürdigung und schließlich Ausgrenzung auszuüben. Vor allem aber haben wir Identität als Thema dieser Veranstaltung gewählt, weil wir feststellen, dass der Hinweis auf die eigene Identität ein Werkzeug geworden ist, um politische Ziele zu formulieren, zu begründen und durchzusetzen. Sich mittels der eigenen Identität über andere zu erheben, Ansprüche anderer zu bagatellisieren, sich abzugrenzen und oft genug dadurch andere auszugrenzen. Das Neue ist, dass es seit einiger Zeit nun nicht mehr nur die Ewiggestrigen und FundamentalistInnen sind, sondern auf einmal auch Menschen, die genau genommen eigentlich auf der gleichen Seite stehen wie wir als Community von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgendern, intergeschlechtlichen Menschen, auf der Seite von uns Queers, auf der Seite der People of Color, der Menschen, die fliehen mussten oder der Menschen mit Behinderung, mit HIV und AIDS oder mit einer Suchterkrankung. Dass sie zu den Menschen gehören, deren Identitäten Teil der Regenbogenflagge sind und für deren Belange die AIDS-Hilfen und ihre Verbündeten streiten. Und trotzdem führt ihr Gebrauch von Identität nicht als Argument für sich selbst, sondern nunmehr gegen andere zu Entwicklungen, die denen, wofür die Regenbogenflagge, wofür AIDS-Hilfe und wofür ich ganz persönlich stehe, diametral entgegenstehen. Deshalb müssen wir heute drüber reden. Identität kann älter sein als wir selbst. Eine Buchhändlerin, die queer-feministische Literatur verkauft, wird angefeindet, weil ihr Großvater ein Nazi war und sie auch mit Hilfe des von ihm ererbten Geldes ihren Buchladen eröffnen konnte. Die Sprecherin einer Jugendorganisation, die vor 6 Jahren mit 14 in ihren heutigen Worten maximal dummen und unangebrachten Tweet absetzte, ist deswegen heute auf einmal massiven Morddrohungen ausgesetzt. Der ehemalige Bundestagspräsident Wolfgang Thierse gibt vor einiger Zeit zu bedenken, dass, Zitat, nicht nur Minderheiten, sondern auch Mehrheiten berechtigte Ansprüche hätten, die nicht bloß als konservativ oder rassistisch denunziert werden dürften. Und erfährt in der Folge viel Schmähung und Häme. Nicht nur an den Twitter-Prangern, auch seine eigene Partei findet seinen Debattenbeitrag beschämend und sogar politisch nahestehende Persönlichkeiten distanzieren sich von ihm. Sie tun es, weil die öffentlichen sozialen Nahtoderlebnisse, die die Buchhändlerin, die Sprecherin der Jugendorganisation und der ehemalige Bundestagspräsident erfahren mussten, zu bedrohlich sind, als dass man nicht reflexartig dem Selbsterhaltungstrieb gehorchend auf Abstand geht. Denn die Denunziationsmechanismen in den sogenannten sozialen Medien können schon bei Verdacht zur Ächtung führen. Es steht außer Frage, dass Kritik an der Buchhändlerin, an der Jugendsprecherin und am Bundestagspräsidenten legitim und erlaubt ist. Legitim von den meist wenigen, deren eigene Meinung diese Kritik tatsächlich ist. Aber nicht von den vielen, die sich allein in der Empörung gefallen und die für den Kick der Erniedrigung und für die Likes aus der vergänglichen Selbstüberhöhung die Zerstörung anderer Identitäten willfährig in Kauf nehmen. Wolfgang Thierse sagte dazu: Es sind Vorwürfe von so fundamentaler Allgemeinheit, dass sie hilflos machen. Und tatsächlich überwiegt in den Empörungsstürmen die Form bei weitem den Inhalt. Wir brauchen aber Kritik am Inhalt. Und um sie üben zu können, brauchen wir Inhalt. Beispielsweise eben Thierses Zeitungsbeitrag mit dem Titel »Wie viel Identität verträgt die Gesellschaft?«, der wenig subtil impliziert, dass es schon ein zu viel an Identität in unserer Gesellschaft gäbe. Wunderbar. Ein Beitrag von einer namhaften, integren Persönlichkeit, der einen Debattenraum öffnet, den ich für längst überfällig gehalten habe, weil ich nämlich genau anderer Meinung bin. Eine Meinungsäußerung, auf die Menschen wie ich, Menschen wie wir, erwidern könnten, dass es nicht ein zu viel an Identität, sondern ein zu wenig an den Diskursen darüber gibt, die viele in diesem Land und viele aus Thierses Generation nie gehört haben, weil sie auch von ihnen selbst beiseite gewischt wurden. Dass die Aufarbeitung dieser ungeführten Diskurse nun gelegentlich schmerzhaft, aber notwendig ist. Stattdessen erklärt die selbstreferenzielle Raserei der digitalen Medien Thierse kurzerhand zum weißen, heterosexuellen, in Europa geborenen Cis-Mann, der natürlich dem Vernehmen nach ist, dem aber eben wegen dieser Merkmale heute nicht mehr zusteht, eine solche Frage in puncto Identität zu stellen. Eine Frage, die ich als Frau mit einer derzeit offenbar angesagten Transbiografie dagegen zwar so nicht stellen würde, aber immerhin doch weitgehend unbehelligt stellen könnte. In der Folge wird öffentlich diskutiert, ob er es sagen durfte oder nicht. Was am Ende aber nur übrig bleibt, ist Thierses Koketterie von einem zu viel an Identität in der Gesellschaft und der fade Nachgeschmack von Cancel Culture. Die Tür des eben noch offenen Debattenraumes ist damit zugeschlagen und davor stehen sprachlos die Menschen, die endlich antworten wollten, dass in unserer Gesellschaft doch noch so viele Identitäten fehlen, nämlich ihre. Es ist eine Empörungsökonomie, in der sich manche die Deutungshoheit über moralische Reinheit aneignen und als ein Machtmittel gebrauchen, das konsequent zu Ende gedacht schlichtweg menschenverachtend ist, an das wir uns aber trotzdem schon sehr gewöhnt haben. Eines, das zur Konformität nötigt und so schließlich zu einem Ende der Vielfalt führt. Die Regenbogenflagge steht aber für Vielfalt und eben nicht für Abgrenzung und Vereinheitlichung. Das bedeutet, dass wir wieder lernen müssen, Vielfalt auch auszuhalten. Ohne eine andere Meinung und ihren Träger zu einem Unmenschen zu erklären, weil diese Vielfalt ein Wert an sich ist, der jede Meinung überwiegt. wenn sich in einer Fernsehtalkrunde 5 prominente, nicht von Rassismus betroffene Menschen darüber unterhalten, wie ausgeprägt Rassismus tatsächlich ist, wie man ihm entgegentreten kann, ist dies deshalb kein besonders wertvoller Beitrag in der öffentlichen Behandlung des Themas, weil sie es nicht wirklich wissen, sondern weil sie Zeit, Raum und Aufmerksamkeit einnehmen, der anderen Menschen, die es wissen müssen, weil sie nämlich von Rassismus betroffen sind, dann nicht mehr zur Verfügung steht. Ihr Beitrag ist nicht deshalb nicht sinnvoll, weil sie etwa die falsche Identität haben. Es ist weder ihr Fehler, weiß zu sein, noch in dieser Sendung zu sitzen, noch sich über Rassismus zu äußern. Es ist aber ein Fehler von Redaktionen, die es sich oft zu einfach machen, die die üblichen Verdächtigen anfragen, weil die leicht zu erreichen und zu haben sind und ihre Reichweite verschleudern, in dem Wissen, dass eine prominente, unqualifizierte Meinung immer noch mehr Quote macht als eine nicht prominente, qualifizierte. Deshalb war es Kennzeichen der Pride-Bewegung der frühen 1970er, die eigene Meinung zu sagen, auch ohne gefragt zu werden, weil es ohnehin nie jemand tun würde. Nicht, dass nicht schon vor Stonewall über gleichgeschlechtliches Begehren und Lieben gesprochen worden war, doch viel zu oft aus einer zweigeschlechtlichen heterosexuellen Blickwinkel und in einer Art und Weise, die vieles, was für junge Queers heute selbstverständlich ist, niemals möglich gemacht hätte. Das Selbstvertretungs- und Selbstbekennungsdogma ist deshalb ein elementarer Bestandteil des Erbgutes von AIDS-Hilfe. Gleichzeitig sind wir überzeugt, dass die Reduktion auf ein Merkmal wie etwa das Schwulsein, das Positivsein, das Süchtigsein, das Fremdsein nicht identitätsformend ist. Diskriminierung ist kein Ausweis von Emanzipation und Authentizität ist nicht leidgebunden. Trotzdem gerät der Selbstvertretungsanspruch diskriminierter Menschen einer empfundenen Leidenshierarchie folgend merklich öfter zu einer Selbstüberhöhung, die unweigerlich für andere Herabwürdigung bedeutet. Der Trugschluss, stolzer oder ermächtigter durch Umverteilung von Stolz und Macht werden zu können, ist das Ende von Pride und Empowerment und der Beginn einer Hybris, die die notwendige Gleichberechtigung in der Vielfaltsgesellschaft ins Wanken bringt. Das Streben nach Anerkennung und Wertschätzung der eigenen Identität kann zu Selbsterhebung über die Identität anderer Menschen führen, zu Entsolidarisierung und schließlich Ausgrenzung. Der Kern von AIDS-Hilfe ist aber die Anerkennung anderer auf Augenhöhe und ein Ansatz, den die in Afrika weit verbreitete Philosophie des Ubuntu am besten wiedergibt. Ich bin, weil du bist. Denn wir können uns nie gegeneinander, sondern nur miteinander von bestehenden Benachteiligungen, Vorurteilungen und Herabwürdigungen befreien. Statt mehr Abgrenzung zueinander brauchen wir wieder mehr Bündnisfähigkeit. Dass AIDS-Hilfe heute Jahrzehnte nach der AIDS-Katastrophe wirksamer und vielfältiger ist als je zuvor, liegt sicher auch daran, dass die Merkmale, die für AIDS-Hilfe bei ihrer Gründung identitätsstiftend waren, heute wieder dringender gebraucht werden. Miteinander leben statt gegeneinander, Gleichberechtigung statt Selbstüberhöhung, Respekt und Wertschätzung vor der Differenz und Trost statt Eifer. Dankeschön.
Das war die Rede von Jessica Burkhardt und jetzt kommt ein Musikbeitrag wieder mit akustischer Gitarre und der Interpret ist der Emir Zahn.
Tja, ich habe etwas vergessen. Emirsian, ich habe dich gar nicht ordentlich angekündigt. Das tut mir furchtbar leid. Also wunderbar, dass du da bist und ich freue mich sehr. Du bist das zweite Mal bei einer unserer Veranstaltungen und ich höre dich wahnsinnig. Schön, dass du hier bist. Und das mache ich auch immer besonders gern, dass ich irgendjemand vergesse. Ich habe auch die Jungs von der Rainbow Crew nicht erwähnt. Also es tut mir sehr leid. Seid gegrüßt. Schön, dass ihr bei uns seid und dass ihr heute Abend bei uns seid. Ja, wir haben, ihr habt es gehört, den Abend unter die Überschrift Identität gestellt. Und wir wollen jetzt uns ein bisschen unterhalten über Identitäten. Unsere Gästinnen, das sind, ich fange mal bei dir, Stefanie Klee, an, die feministische Sexarbeiterin und Aktivistin aus Berlin. Stefanie, schön, dass du da bist. Ich möchte begrüßen Dr. Martin Stürmer, der hier sitzt, euch vielleicht auch ein bekanntes Gesicht, Virologe aus Frankfurt. Und als wir uns am Sonntag unterhalten, haben wir festgestellt, dass es 40 Jahre sind, die wir sozusagen an gemeinsamen Orten schon wieder 68 an der Station für HIV und AIDS an der Universitätsklinik gewesen sind, gearbeitet haben, etwas getan haben. Ich darf begrüßen natürlich Alexander Hane aus Hamburg zu uns gekommen, den weiten Weg. Ich darf auch begrüßen und nicht ganz so weit her aus Wiesbaden natürlich Felix Martin. Und bei dir haben wir nach Rücksprache mit dir unter deinen Namen geschrieben, HIV-positiver Landtagsabgeordneter. Warum muss ich 2021 jemand so vorstellen lassen oder vorstellen lassen wollen? Wie kamst du da drauf?
Ja, schönen guten Abend erstmal. Herzlichen Dank für die Einladung. Es war ja euer Vorschlag. Aber es ist glaube ich, ganz, ganz legitim, weil die Frage, ob wir eigentlich interessant sind als Menschen aufgrund eines bestimmten Merkmales, aufgrund einer bestimmten Identität, aus meiner Erfahrung häufig davon abhängt, ob wir mehrere interessante Aspekte mitbringen. Also der nur HIV-positive Felix ist vielleicht weniger interessant als der, der auch noch Politik macht. Erst recht, wenn er nur einer von zwei bundesweit einzigen Landtagsabgeordneten sind, die offen positiv sind. Wahrscheinlich gibt es noch mehr.
Und sicher gibt es eine ganze Reihe Leute mehr. Aber du hast ja was gemacht, was hier auf dem Podium doch uns ein Stück weit eint, aus unserer Betroffenheit, aus unserer Andersartigkeit einen politischen Auftrag zu wählen. Also wir haben Biografien, die sich irgendwann als schwierige herausgestellt haben, also jetzt mal ihre zwischendurch nicht, aber doch eine als ein Mensch, der gegen auch viele Windmühlen gekämpft hat in seiner Karriere, gerade in der letzten Zeit. Also wir haben einen Auftrag gemacht. Wir sind, also für die Jungs darf ich das zumindest sagen, für die drei mit mir, wir sind sozusagen klassisch schwul. Wir haben aus unserem andersartig Sein und Differenz zu sein, Identität gewonnen und auch einen Auftrag uns genommen, aktiv zu werden für sozusagen unsere Leute. Ist das so formuliert?
Durchaus. Ich habe mich 2017 habe ich meine Diagnose erhalten und mich auch im gleichen Jahr öffentlich dann als positiv geoutet und das deshalb gemacht, weil ich festgestellt habe, es gibt einen großen Wissensbedarf. Auch ich hatte den vor meiner eigenen Diagnose. Und gleichzeitig glaube ich aber, dass wir durch Plakatkampagnen und wunderschöne Teddybären und Co. zwar viele Leute erreichen, aber längst nicht alle. Und ich glaube, wir erreichen noch mal viel mehr, wenn sie einen persönlichen Bezug haben. Wenn sie irgendwen kennen, der selber betroffen ist und den einfach mal fragen können, die man sonst vielleicht nicht fragen würde. Mhm.
Du, Alexander, hast auch aus deiner Individualität, aus deiner Identität, die du entwickelt hast für dich, einen Auftrag entwickelt, nämlich den Menschen von deinem Leben zu berichten und vielleicht anderen zur Seite zu stehen, wenn sie einen ähnlichen Weg gehen wollen wie du. Welchen Weg bist du gegangen?
Ja, ich habe ja an der Stelle quasi, ich finde, ich sagen, meine Identität ein Stück weit auch dann zu meinem Beruf gemacht, nenne ich das mal. Ich habe auch, wie Jessica das so schön angekündigt, ich bin einer der aktuellen Personen mit einer ganz spannenden Transbiografie viel gefragt, so ungefähr. Ja, ich bin Transmann, ja, ich bin auch schwul und ich bin darüber hinaus noch ganz, ganz viel. Und verstehe ein Stück weit, also ne, und ich arbeite ja in der sexuellen Bildung, ich bin Bodyworker, mir geht es ganz viel um Körper, um Spüren, um Sexualität. Und mein Auftrag sehe ich schon und auch ein bisschen auch, ich nenne es mal so, meine Verantwortung für meine nachfolgenden Generationen an der Stelle, aus dieser Schiene der Pathologisierung rauszukommen und irgendwie ne, trotz einer ganz diversen Biografie mit vielleicht auch einem großen Rucksack da trotzdem Lust auf und am Körper zu haben und auch an Sexualität und sowas. Also das ist,
was mir so aufgefallen ist, wenn ich, verzeih mir, wenn ich das so ein bisschen zusammenfasse, mit Transmenschen rede, dass es einen großen Unterschied zu schwulen Biografien gibt. Die Schwulen, wir haben Orte, wo sozusagen unsere Väter sind, die wir in unsere, ja, in unsere Beratung, in unsere Hilfe, in Vorbilder sozusagen integrieren können und sagen können, hier, hör mal, wie war denn das da für dich? Für Transmenschen scheint das eine ganz andere Einsamkeit zu sein in diesem sich auf den Weg machen Prozess. Ist das so, was mein Eindruck da war?
Ich meine, ich kann da kaum pauschal drauf antworten, natürlich.
Ja, ich habe sie auch vorsichtig versucht zu formulieren.
Also ich finde gleichzeitig, also ich meine, es ist so ein bisschen so, ne, die ganze Trans-Thematik und Nicht-Binarität und so, das ist alles kein neues Thema. Ne? Schau dir vor 100 Jahren Magnus Hirschfeld, Hirschfeld und seine ganzen Sachen, die er gemacht hat, an. Das ist einfach bei weitem, es ist kein neues Thema. Und gleichzeitig ist es jetzt erst wieder so präsent. Und quasi die Rollenbilder, als ich angefangen habe mit meiner Transition, da zu gucken, wer sind denn meine Vorbilder oder wo will ich hin, die waren wenig sichtbar und die meisten Transmenschen möchten irgendwann auch einfach ihre Ruhe haben und ihr Leben einfach leben. Und
kann man ja verstehen.
Ja.
Es muss ja nicht jeder einen politischen Auftrag mit sich herumschleppen und kann sagen, ich mache mal mein Leben und die Welt muss gucken, wie sie damit zurande kommt.
Ja. Mhm.
Welchen gesellschaftlichen Auftrag hat ein Virologe?
Sehr gute Frage. Hat er denn einen? Ja.
Doch. Sie sitzen ja hier und Wir haben Sie genau aus diesem Grund eingeladen.
Genau. Man kannte Virologen bis jetzt, wenn man sie überhaupt gekannt hat, ja hinter seinen Reagenzgläsern, hinter seinen Pipetten und seinen Proben. Und habe nie genau verstanden, was sie da machen. Aber letztendlich versuche ich jetzt gerade, das, was ich aus der Wissenschaft mitnehme, in die Gesellschaft zu transportieren, hier auch eine Verantwortung und eine Identität zu prägen, indem ich Wissen vermittle und versuche, dieses Wissen erklärbar zu machen, greifbar zu machen. Und das ist das, was ich im Augenblick als meine Aufgabe sehe, aus der Wissenschaft heraus, aus der puren, nackten, ich will nicht sagen Identitätslosigkeit einer Probe, rauszugehen und das Ganze transparent und öffentlich zu machen.
Sie haben ja Ihren medizinischen und virologischen Werdegang an der Frankfurter Universität begonnen und haben HIV und AIDS am Anfang mitgesehen, vor 40 Jahren in Frankfurt. Sie sehen jetzt wieder eine große Krankheit. Was bedeutet denn das für Sie, so nah an solcher Katastrophe, an solchen Auseinandersetzungen zu arbeiten? Was heißt denn das für einen Mensch? Wie kriegen Sie das hin?
Also ich muss sagen, es war für mich eine sehr spannende Zeit, als ich frisch in Frankfurt angefangen habe, weil ich ja mit dem Thema Homosexualität, HIV und so eigentlich gar nichts zu tun hatte. Das war für mich als junger Mensch irgendwo da, aber nicht wirklich greifbar und in meinem normalen Leben kam es, will ich ganz platt sagen, mal gar nicht vor. Und da war diese Erfahrung extrem spannend für mich, eine ganz andere Welt kennenzulernen. Und es hat mich sehr bereichert. Nicht nur eben die Menschen an sich, wie offen sie mit mir umgegangen sind, sondern auch eben andere Dinge zu lernen über das hinaus, was ich selber kannte. Ich habe sehr viel auch gelernt über auch Respekt und das Miteinander. Das ist war immer schon ein sehr respektvoller Mensch und das hat mich sehr geprägt. Und dadurch, dass ich jetzt sehr lange auch schon mit HIV arbeite, in der Virologie, habe ich inzwischen meine dritte Pandemie hinter mir oder bin mittendrin in der dritten. Ja, dann lernt man immer wieder was dazu. Man merkt, dass das Leben und gerade auch eben viele Dinge nicht so berechenbar sind, wie wir sie gerne hätten. Dass viele Dinge kommen, die man nicht vorhersehen kann. Dass man aber aus dem, was man erlebt hat, in verschiedenen anderen Situationen, ableiten kann, wie man sich gut oder mehr oder weniger gut durch so eine Pandemie durchschlängeln kann. Mhm. Also ich habe aus vielerlei Erfahrungen jetzt auch Dinge mitgenommen im Umgang auch eben mit dieser Pandemie. Und natürlich steckt da viel Leid dahinter und das ist etwas, womit man auch umgehen muss. Und gelingt mir eigentlich, muss ich sagen, recht gut im Augenblick.
Ich finde es ganz wunderbar, mit welchem Pragmatismus Sie und mit welcher Ruhe Sie eigentlich an dieses Thema gehen, was in dieser Aufgeregtheit, die wir im Moment um uns spüren, die ja auch da überhaupt keine Argumente mehr zuzulassen scheint, wie Jessica das gerade auch gesagt hat, wie sie da diesen Weg in einer doch aufgeregten Medialität, wie sie den gehen, finde ich ganz grandios. Stefanie, was ist eine feministische Sexarbeiterin?
Ich bin das zum Beispiel. Wie aber auch viele andere Kolleginnen ebenfalls. Ich habe mich sehr viel eher als Feministin verstanden, als dass ich zu mir selber gesagt habe, ich arbeite als Sexarbeiterin und ich trete als Sexarbeiterin in die Öffentlichkeit, weil ich als Frau geboren und von zu Hause und während meines Studiums oder während meines Lebens mitbekommen habe, wie wichtig es ist, sich für die Rechte, für meine eigenen Rechte, für die Rechte als Frau einzusetzen. Also nur so ein paar Schlagworte. Natürlich bin ich zu den Demos gegen Paragraph 218 mitgegangen. Natürlich habe ich mich für bessere Löhne und für bessere Ausbildungen von Frauen eingesetzt. Und wenn ich das dann übertragen habe auf meinen Arbeitsplatz in der Prostitution, heißt das natürlich, ja, das, was ich weiß, wie ich den Beruf ausübe, das habe ich von meinen Kolleginnen gelernt. Und das will ich auch zu den anderen Kolleginnen, jetzt sage ich das mit dem Sternchen, weitergeben. Also Professionalisierung, das Fund, was Prostitution mit sich bringt, mit Sexualität zu arbeiten, auch zu sehen, wie glücklich es die Kunden macht, nicht nur meinen eigenen Lebensunterhalt sicherstellt, also das auch ein Stück weit nach vorne zu tragen und fortzuentwickeln. Und deswegen bin ich sehr wohl feministische Sexarbeiterin, weil ich entscheide, was ich mit meinem Körper mache. Und ich entscheide, mit welchem Kunden ich mich in der Sexarbeit beschäftige, welche sexuellen Dienstleistungen ich anbiete. Das ist mein Grundrecht, mein Menschenrecht und das darf mir auch niemand nehmen.
Also da verstehe ich deinen Feminismus eigentlich als deine Eigenständigkeit, wobei der politische Feminismus natürlich auch einer ist, der gerade deine Tätigkeit als eine der Ausbeutung, der Unterdrückung, der nicht über seinen Körper bestimmen dürfend, der abhängig von Männern. Und du kennst die Argumente hoch und runter alle, die, wo du bei, ich sag mal, der klassischen Frankfurter Feministin oder der einen aus Köln, wo du ganz schnell eigentlich als ein Opfer gedacht wirst. Und das ist ja, so wie ich das bei dir erlebt habe und gehört habe, das genau, wogegen du dich wendest und wehrst.
Ja, das ist immer wieder erstaunlich, wie wir von dem negativen Aspekt der Vulnerabilität, des Opferstatuses auf die Prostitution schauen und nie den positiven Bereich, den Bereich des Empowerments, auch den Bereich des Systemstabilisierenden uns anschauen. Und natürlich mache ich dogmatischen Feministinnen, Politikerinnen und auch erst recht denjenigen, die jetzt in der Corona-Pandemie über uns entschieden haben, den großen Vorwurf, sie reden alle so klug über Sexarbeit, ohne jemals mit einer Sexarbeiterin gesprochen zu haben. Und wir sind so vielfältig. Ich lasse mich nicht so ohne weiteres vergleichen mit der Sexarbeiterin, die hier im Laufhaus arbeitet oder die auf der Straße steht, obwohl uns ganz vieles vereint. Aber bitte, so vielfältig wie wir sind, das macht doch auch das besondere Leben aus. Und wir sollten doch uns genau angucken, und das muss ich Ihnen auch wirklich lobend zurückgeben, ja, man muss mit uns sprechen, man muss uns anhören. Wir sind die Experten und wir wissen, wie es in den Bordellen und mit den Kunden zugeht. Mhm. Und da sollte manch einer vielleicht den Mund mehr schließen und zuhören.
Ja, also mein Lieblingssatz, und Sie verzeihen mir den jetzt, ein Mediziner hat einmal in seinem Leben Sex gehabt und schreibt ein Buch darüber. Ja, also das.
Da könnte ich mehr zu sagen.
Kennen wir alle ziemlich gut, wie sich Argumente angeeignet werden, ohne dass sie überhaupt ansatzweise in einer Welt gedacht sind, sondern nur in der eigenen moralischen Vorstellung irgendwie existieren. Alexander, jetzt frage ich dich mal auch in der Verbindung, was du machst, könnte man doch eigentlich, du wirst bezahlt für deine Kurse und für deine Ideen, du machst aber keine Prostitution.
Ja, das ist eine Perspektivenfrage, nenne ich das mal. Ich biete Workshops an, wo es auch nur um die Rückaneignung, Rückeroberung des eigenen Körpers geht. Ich mache auch Workshops, die sind eher so ein bisschen unter der Oberfläche, wo es ganz viel um Nacktheit geht, wo ich sie aber nackt unterrichte.
Um was?
Wo es viel um Nacktheit geht, die aber so Workshops, die eher, ich sag mal, ne, unter der Oberfläche sind, so ungefähr, mit denen ich jetzt nicht so ganz prominent raus bin, weil ich auch noch so andere Fortbildungen gebe, wo das eventuell mit kollidiert. Was ich aber sagen will, ist quasi, ne, auch wenn ich Workshops gebe, wo es explizit darum geht, in die eigene Lust zu gehen, und wenn ich einen Workshop zur Masturbation mache und auch damit einerseits hands-on oder auch Selbstberührung der TeilnehmerInnen selber arbeite, dann ist das durchaus auch eine Form, wo ich mich anteilig als Sexarbeiter verstehe. Und das ist auch Teil einer Identität, so eine radikale Lustbejahung an der Stelle und Menschen darin zu begleiten, das auch auszuleben. Mhm. Und gleichzeitig, wenn ich in Einzelbegleitung mit Leuten gehe, das sind eher pädagogische Methoden, wie ich dann arbeite, weil es dann zum Beispiel nicht um meine eigene Lust auch geht, sondern ich eher so den die sexuellen Lernprozesse einzelner Leute begleite und rahme und einen konstruierten Raum schaffe, der 2-2,5 Stunden dauert, dass Leute ihre eigenen Impulse und Bedürfnisse leben und aussprechen dürfen. Und es dann eher mit einer einseitigen Berührung läuft.
Überhaupt erstmal kennenlernen und wissen, was da vielleicht in Ihnen schlummert. Und
absolut, und da quasi in der heutigen Zeit wirklich 2-3 Stunden nur für sich, für die eigenen Bedürfnisse, für die eigenen Impulse zu haben, allein das ist schon ein radikaler Ansatz.
Fanden Sie die Schließung der Bordelle eine richtige Idee?
Also, es ist natürlich so, dass wenn man sich Gedanken macht, wie kann ich eine Pandemie brechen, wie kann ich wirksam dafür sorgen, dass sich Menschen nicht mehr infizieren, ist natürlich erstmal die Kontaktreduktion das Mittel der Wahl, was wir sehr, sehr weit nach vorne gebracht haben, weil wir vor allem am Anfang gar nicht wussten, was haben wir überhaupt vor uns? Mhm. Was ist das für ein Erreger? Wir wussten, wie er sich verbreitet. Wir wussten nicht, wie er sich im Detail verbreitet. Wir haben auch als Wissenschaft gerade am Anfang unheimlich viel gelernt, über die Infektionsgefahr im Innenraum. Insofern war es, denke ich, schon am Anfang richtig und konsequent, in allen Bereichen der Kontakte und Kontaktmöglichkeiten zu reduzieren und einzuschränken.
Meine, unabhängig davon, was das dann bedeutet hat, wo Kontakte weiter stattgefunden haben. Also eine Ähnlichkeit zu HIV und AIDS vor 40 Jahren, wo man gesagt hat, ihr dürft keinen Sex mehr haben. Aber selbstverständlich hatten die Leute in ihrer Angst oder hatten weiter Sex, aber eben mit Angst.
Ja. Ja, natürlich ist das immer das Problem, dass man solche Dinge vermitteln muss. Und ich glaube, in der ersten Welle ist das insgesamt sehr gut, hat das sehr gut funktioniert. Sicherlich auch, weil, wie Sie richtig sagen, viele Menschen einfach auch die Angst hatten, weil es was Unbekanntes war. Das war jetzt keine künstlich aufgetürmte oder künstlich erzeugte Angst, die irreal oder surreal war, sondern sie war ja eine tatsächliche Bedrohung, die aus der Unkenntnis dessen hervorgegangen ist, weil wir nicht wussten, was vor uns ist. Wir sind ja jetzt anderthalb Jahre bis zwei Jahre weiter mit diesem Erreger. Wir wissen deutlich mehr und können sicherlich sehr viel gezielter arbeiten. Und ich finde, Angst ist immer ein schlechter Ratgeber. Nichtsdestotrotz muss man auch ganz klar kommunizieren an die Menschen. Das hat jetzt meiner Meinung nach mit Angstmachen nichts zu tun, dass wenn ich mich willentlich diesem Erreger aussetze, dass ich die Chance habe, daran schwer zu erkranken und zu versterben. Das ist meiner Meinung nach jetzt keine Angstkommunikation, sondern eine realistische Einschätzung dessen, was die Konsequenzen sein können. Und ich finde, das gehört zur Aufklärung ganz klar dazu. Klar kann man darüber diskutieren, ob man das braucht und ob man das machen muss, aber das ist für mich zum Beispiel eine sehr wichtige Sache. Und insgesamt haben wir sehr, sehr viel gelernt über den Erreger und werden natürlich deutlich gezielt, das merkt man ja jetzt auch in der Diskussion, wie man mit der vierten Welle umgehen muss, deutlich differenzierter als alles runterzufahren.
Ja, für die Bilder, die medial kamen, sind Sie nicht verantwortlich. Das ist ganz klar. Also ich meine, wenn man Lastwagenkolonnen mit Särgen sieht, dann ist das eine angstmachende Kommunikation. Die ist nicht Ihre, aber die ist natürlich eine mediale gewesen. Und wir haben lange, lange ja auch bei den AIDS-Hilfen dagegen gekämpft, mit Angst Prävention zu machen, weil sie eigentlich der schlechteste Ratgeber ist. Deswegen finde ich dein Auftreten als HIV-Positiven auch gerade in heutiger Zeit so wichtig, dass jemand mit einer doch vor ein paar Jahren so ganz schlimm stigmatisierten Erkrankung, dass jemand wie du den Mut hat, sich da hinzustellen und zu sagen, das bin ich eben. Befürchtest du nicht aber auch, dass du sozusagen auf AIDS marginalisiert wirst? Da kommt wieder der, ach, der hat ja. Ja, also dass die gar nicht fragen, wer ist denn der Mensch, sondern du bist eigentlich zuerst der, der sich geoutet hat.
Wenn ich das nicht wäre, wäre ich wahrscheinlich heute Abend nicht hier und wäre auch nicht eingeladen worden. Und das ist natürlich immer die Zweischneidigkeit dieses Schwertes. Also natürlich ist das eine reale Gefahr, aber ich glaube, die muss man eingehen. Ich glaube, es liegt dann auch an uns selbst, andere Impulse zu setzen und deutlich zu machen, wir sind viel mehr. Also die Hauptbotschaft, die ich immer transportieren möchte, die erwähne ich gar nicht, sondern die ist automatisch da. Nämlich, ihr seht, okay, der ist da, dem geht's gut, der sieht jetzt nicht aus, als würde er gleich umfallen, sondern der kann auch ganz normal sein Leben leben und seiner Arbeit nachgehen und ist ein ganz normaler Mensch. Und das, was jetzt für alle hier Anwesenden, weil sie mit dem Thema irgendwie nah verbunden sind, so banal wirkt, ist für ganz viele Menschen da draußen ein großer Erkenntnisgewinn. Eine meiner schönsten Erfahrungen seit meiner Infektion, seit meiner Diagnose war, ich habe eben bei Jesse auch das Logo gesehen, war ich im Waldschlösschen in der Akademie in der Nähe von Göttingen und habe dort ein Treffen von ganz vielen jungen HIV-Positiven erlebt. Und ich weiß gar nicht warum, aber mir hat es unfassbar geholfen zu sehen, dass es denen allen gut geht, weil mir das eine Perspektive gegeben hat, dass es mir dann wahrscheinlich auch noch in einigen Jahren gut gehen wird.
Tja, so bei aller Medizinkritik, die uns ja immer wieder um die Ohren fliegt, im Moment natürlich auch mit was ist Impfen, was habt ihr Mediziner da eigentlich mit uns vor, muss man doch deutlich sagen, dass ohne die Medizin viele Leute hier in diesem Raum und auch auf diesem Podium nicht sitzen würden. Das ist einfach so. jetzt verzeihst du mir bitte den banalen Übergang, aber hat Medizin für dich auch bedeutet, einen Teil deiner Identität zu finden?
Das ist das quasi, du zielst jetzt wahrscheinlich auf so meine medizinische Transition ab. Also, naja, sicherlich war es für mich notwendig und gewünscht, gewollt, Hormone zu nehmen und eine Operation zu machen, die ich wollte. Und ja, ich bin dankbar dafür, die Unterstützung zu erhalten nach den üblichen langen Wartezeiten und im Hingehalten werden, weil da doch irgendwie die Trennung, was ist körperlich wichtig und welche psychischen Effekte hat irgendwie das Gatekeeping so ein bisschen gegeneinander ausgespielt wird auch.
Nach Wir lassen vor. Die mal warten, vielleicht überlegen sie sich es doch noch anders.
So ungefähr.
So ungefähr. Also ganz autoritär im Grunde. Wir sehen gar nicht, dass da ein Mensch mit einem Leidensdruck ist, sondern wir sehen, dass da ein Wunsch ist. Und wir wollen erst mal gucken, ob dieser Wunsch überhaupt stark ist. So?
Ja, so Leidensdruck oder Wunsch, das finde ich, das wären jetzt nicht meine Worte an der Stelle, sondern es ist eher einfach so, dass mein Selbstbestimmungsrecht an der Stelle beschnitten wird. Mhm. Und ich nicht frei und informiert entscheiden kann und dafür sorgen kann, was ich möchte. Mhm. Auf die Art quasi, wo ich mit einem Auseinandersetzungsprozess, der idealerweise gut begleitet ist, auf eine freiwillige Art, dann selber zu einer Entscheidung treffen kann und auch nicht dazu stehen kann, was ist mir wichtig und was will ich. Mhm. Dass ich darin dann unterstützt werde in einem, ich nenne es mal, zeitnahen Rahmen und nicht versetzt, verstreut über mehrere Jahre. Mhm.
Du warst also eine Frau und würdest jetzt sagen, ich bin ein schwuler Mann.
Nee, ich war früher ein Mensch und jetzt lebe ich als schwuler Mann, ja. Ja, aber ich bin auch nicht als Frau auf die Welt gekommen, sondern als Kind, als Baby so ungefähr und dann quasi, wie mein ganz eigener individueller Identitätsbildungsprozess war, ist von vielen Faktoren abhängig als jetzt nur meiner Geschlechtsidentität und mein quasi, in den letzten 10 Jahren hat sich eine Identität als Mann und auch als schwuler Mann, was mir sehr, sehr wichtig ist, herausgebildet, so würde ich das beschreiben.
Und das heißt, damit ich mir das als Cis-Schwuler vorstellen kann, du hast irgendwann gemerkt, da ist was in dir, was du bedenken wolltest, was du gefühlt hast, was dich auf den Weg gebracht hat. Wie stelle ich mir das vor? Wie funktioniert das?
Ja, es war für mich und ich würde deswegen, ich nutze für mein Leben als auch nicht so Leidensdruck, weil ich habe immer schon...
So habe ich nicht gesagt.
Ich war halt immer schon sehr, sehr nah dran an meinem Körper und sehr, sehr, ja, sehr, ich würde auch sagen, so liebevoll mit meinem Körper, weil ich schon lange tanze und mich viel mit meinem Körper beschäftige und ich habe nur diesen einen Körper, deswegen kann der per se gar nicht falsch sein, weil ich habe nur diesen einen. Mhm. Und habe gleichzeitig aber auch gemerkt, irgendwann so, hey, so wie ich lebe und so wie Menschen auf mich reagieren, so will ich, das ist nicht stimmig für mich. Mhm. Deswegen will ich daran was verändern und habe dann noch mit anderen Lebenssachen einfach ein paar Jahre gebraucht, um da das umsetzen zu können.
Was erwartest du im Kontakt zu Menschen? Wie sollen die dich wahrnehmen? Wir haben telefoniert und da hast du gesagt, wie sollen die dich lesen?
Naja, ich lebe eindeutig als binäre Transperson und mir passiert es im Alltag nicht, dass ich mit irgendwie einem anderen Pronomen als er angesprochen werde. Also das ist einfach, das ist nicht Teil von mir.
Erklär das Wort binäre Transperson mal.
Ja, ich lebe eben als quasi, ich sag mal, auch ein eindeutig lesbarer, erkennbarer Mann und kann da vom Konzept Geschlecht Mann was mit anfangen für mein Leben. Und es gibt Menschen, die sich als nicht binär oder auch nicht binär trans identifizieren, die einfach sagen, naja, diese Zweigeschlechtlichkeit von Mann und Frau ist als Konzept irgendwie, können sie nichts mit anfangen, deswegen leben sie eben nicht binär.
Und für dich ist das Konzept am Ende Mann zu sein? Oder gehört die Trans-Erfahrung zu dieser ganzen Geschichte, gehört natürlich individuell sehr dazu.
Naja, na klar, das ist mein Leben, ne?
Also ja, das kannst du nicht weglassen. Nee, nicht. Aber du könntest ja sagen, ich habe einen Prozess hinter mir und jetzt ist es so und fertig. Könnte man ja auch denken.
Das kann ich, klar, aber ne, ich bin ja beruflich öffentlich auch als Transmann unterwegs und deswegen ist das so, funktioniert das da für mich nicht. Da bin ich schon sehr, sehr öffentlich. Und was mir wichtig ist, dass wenn ich mich jetzt im aktuellen, im heutigen einer Person gegenüber als Transmann außer oder auch sage, hey, hatte mal eine andere Vergangenheit, dass die Person trotzdem mich so wie ich bin im Heute weiter als Mann quasi behandelt mit der Info zu wissen, dass ich ein Transmann bin und dass das dann keinen Unterschied macht. Das ist für mich relevant an der Stelle.
Habe ich verstanden. Ich hoffe, ihr auch. Stefanie, was ist denn für dich sozusagen dein Ziel, wie Prostitution, wie Sexarbeit in den nächsten Jahren geachtet, gesehen werden soll? Was denkst du, wo wir da hin müssen?
Ich finde, es braucht eine breite Diskussion oder Beschäftigung mit dem Thema Sexualität, damit wir mehr darüber sprechen können, auch lustvoller mit dem Thema umgehen, auch abenteuerlicher sind, weil Sexualität für uns alle eine enorm große Ressource darstellt, die auch jeder Mensch für sich nutzen sollte. Und da gehört für mich Prostitution als ein Element dazu. Man kann Sexualität unterschiedlich ausleben, aber eben auch im Bordell mit einer Sexarbeiterin. Und was wir deutschlandweit auch insbesondere in der Pandemie gesehen haben, dass Prostitution an den Rand der Gesellschaft gedrängt wird, dass große Ausnahmen gemacht werden, zum Beispiel, dass die Bordelle hier in Frankfurt als eine der letzten Branchen geöffnet wurde. Sie waren sehr viel länger geschlossen als in allen anderen deutschen Bundesländern. Das stellt eine große Diskriminierung unserer Branche dar. Und ja klar, ich wünsche mir, dass man mit unserer Branche so umgeht wie mit anderen. Wir sind eine körpernahe Dienstleistung. Es gibt einen 1-zu-1-Kontakt. Und von daher muss das auch in den unterschiedlichen Gesetzen, ob das Gewerberecht oder ob das Baurecht ist, aber es recht unter so einem Blickwinkel von Prävention gegen HIV und STI und auch gegen Corona so deutlich gesehen werden. Und das, glaube ich, können wir gemeinsam auch in Solidarität und auch indem wir unser Know-how aus den unterschiedlichen Ecken zusammenpacken, sehr viel besser für uns alle voranbringen, dass Prostitution nichts mehr Besonderes, sondern was ganz Normales, Integriertes ist. Das wünsche ich mir.
Im Koalitionsvertrag hast du... Im Koalitionsvertrag hast du mir vorhin gesagt, steht nichts vom Prostitutionsschutzgesetz drin. Das ist ja dann eigentlich ganz gut, dass die Finger davon lassen und nicht nach Schweden und nicht nach Frankreich und sonst wo gucken.
Ja, wenn ich genau wüsste und mit den zukünftigen Regierungsmitgliedern sprechen könnte, wenn die mit mir sprechen würde, würde ich besser verstehen, was es heißt, dass Prostitution nicht im Koalitionsvertrag drinsteht. Es könnte heißen, es gibt kein Sexkaufverbot, es gibt kein Prostitutionsverbot und es gibt keine Bestrafung, wie wir das in Schweden, in Frankreich, in Norwegen und in vielen anderen Ländern haben. Das könnte man auf der einen Seite denken, aber ich würde mir von unseren Politikern, Politikerinnen sehr viel mehr ein Standing, eine Haltung zu unserer Branche wünschen. Und von daher hätte ich doch zumindest gehofft und habe das auch gefordert, dass ein runder Tisch auf Bundesebene zum Thema Prostitution eingerichtet wird, um die unterschiedlichen Probleme, die wir in unserer Branche haben, die zum Teil systemrelevant sind, anzugehen. Denn das ist das große Problem und da muss ich in Richtung dem Virologen was sagen. Branchen zu schließen haben auch Nachteile. Und die Bordelle zu schließen und die Prostitution zu verbieten, hat die meisten Sexarbeiterinnen in ein Dunkelfeld, in die Illegalität getrieben. Und das hieß Gewalt, Gewalt, Gewalt. Und das, finde ich, muss bei allen Dingen mitbedacht werden. Es soll uns doch allen körperlich, geistig, seelisch gut gehen. Und das, was unsere Gesellschaft auch gerade im Medizinischen uns allen anbietet, auch im Psychologischen, das sollte für uns alle gelten und für uns alle auch zugutekommen. Das wünsche ich mir.
Ja, ich kann es nur noch mal sagen, bei Sexualität ist es einfach so, dass jeder glaubt, über den anderen mitreden zu dürfen und mitbestimmen zu dürfen, dass der sich so oder so anders verhält. Und die Drohung ist ja immer die mit dem Staatsanwalt. Das war die bei den HIV-Positiven, das ist die jetzt wieder bei Leuten, die sich nicht konform verhalten, wie der Virologe es sich nun mal wünscht. Aber letztlich steht natürlich irgendwann da jemand daneben und sagt, es ist aber besser, dass du dich so verhältst. Genauso wie jemand zu Stefanie sagen würde, das kann gar nicht sein, dass du sozusagen selbstbestimmt damit dir umgehst, weil du das so verinnerlicht hast, dass du dienstleistendes Opfer bist, sozusagen. Du kannst gar nicht über diesen Tellerrand hinausgucken. Und wir haben gerade sehr schön gemerkt, dass es selbstverständlich über den Tellerrand hinausgeht. Vielleicht noch eine Frage an Sie, so jetzt nach 40 Jahren AIDS und 2 Jahren Corona. Was erleben Sie denn so an Parallelen in dem Umgang mit beiden Erkrankungen? Wo sind die sich nah? Und da geht es also nicht nur um die Virologie, sondern ich frage eher so nach dem Umgang mit diesen beiden Erkrankungen. Verstehen Sie so ein bisschen auch mein Argument, wenn ich sage, hier kommt mir nicht immer wieder mit du musst, du musst, du musst und mach mal.
Also ich bin ja sehr dafür, dass wir nicht eben auf Druck Dinge machen, sondern aufgrund von, ich habe verstanden, warum ich das so mache. Das ist die eigene Handlung, dass die im Vordergrund steht. Natürlich hat jeder Mensch das Recht und auch die Verantwortung für sich selbst. Das ist außer Frage und völlig unkritisch. Und das muss so sein. Das muss auch egal, worüber wir reden, ob wir über HIV oder über Corona reden. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Gut, was wir uns hier erarbeitet haben, was nicht vollumfänglich immer tatsächlich zur Geltung kommt und wo wir ja immer noch mitkriegen, dass es bei HIV auch nach so langer Zeit immer noch immer wieder schwierig ist, dass da ein respektvoller, ein eigenverantwortlicher Umgang mit akzeptiert wird, in vielerlei Hinsicht. Und bei Corona stehen wir natürlich auch
Aber mit dir, Jan Kämpfer, dafür, dass damit respektvoll umgegangen wird.
Ja, und wir haben jetzt immer so ein bisschen das Problem, dass wir, glaube ich, so ein bisschen die Dinge zu sehr vermischen oder vielleicht zu schwarz-weiß sehen. Eigenverantwortung heißt ja nicht, dass ich nicht auch mit meiner Eigenverantwortung auch eine Verantwortung für die Gesellschaft übernehme. Das wird in der Diskussion immer gerne vermischt. Man sagt immer, wer an sich selbst denkt, denkt nicht an die Gesellschaft. Und ich glaube, da müssen wir uns von lösen und das kommunizieren, dass man den Menschen, allen ihnen durchaus zugesteht, seine eigene Verantwortung wahrzunehmen, für sich selbst die Entscheidung zu treffen, ohne dabei die anderen auszugrenzen. Und ich glaube, das ist der wichtige Punkt, den wir in der Diskussion oft verlieren.
Ja, Sie haben Sonntagabend in unserem Vorgespräch gesagt, Individualität ist eben auch eine in einer Gesellschaft. Also genau. Ohne das Individuum gäbe es die Gesellschaft nicht und andersrum. Richtig. Also das gehört natürlich schlichterdings zusammen.
So ist es.
Ihr vier untereinander, gibt's irgendwas, was ihr jetzt euch noch gegenseitig anmerken, fragen und bemerken wollt, weil wie immer solche Formate so ein bisschen dazu aufrufen, dass einer in der Mitte die Fragen stellt. Habe ich was vergessen, was du, sie noch erwähnt haben wollten? Noch sind eure Mikrofone an.
Vielleicht nochmal.
Das ist keine Drohung.
Ich würd tatsächlich gern noch kurz auf den Punkt eingehen, was Sie gerade gesagt haben, dass natürlich Entscheidungen oder die Forderungen, die wir Virologen treffen, oft natürlich nicht vereinbar sind mit den Forderungen oder Ideen, die die Gegenseite, sage ich jetzt mal platt, jetzt machen wir wieder einen Gegenpol auf, obwohl es eigentlich keiner ist. Aber wenn ich zum Beispiel sage, ich bin dafür, dass wir jetzt zumachen, die Wirtschaft muss wieder kürzer treten, der Einzelhandel kurz vor Weihnachten, dass das Kollateralschäden bedeutet, dass wir damit auf der anderen Seite auch wieder Probleme erzeugen. Das ist mir als Virologe auch bewusst. Das soll nicht so sein. Nicht bitte denken, dass ich da überhaupt nicht, ich lebe auch mittendrin, ich habe einen 8-jährigen Sohn, der ist eingeschult worden unter Corona-Bedingungen, meine 20-jährige Tochter hat Abi gefeiert unter Corona-Bedingungen, also gar nicht. Also ich habe auch selber viele Einschnitte mitgemacht, die ich trotzdem verkaufe und vertrete, wohl in dem Wissen, dass es für alle Seiten nicht leicht ist. Und ich möchte da bald zur Politik werfen, ich bedauere sie manchmal.
Ich muss nein, tue ich sie definitiv nicht.
Weil ich glaube, unsere Wünsche unter einen Hut zu bringen, ich glaube, das macht die Diskussion ja auch gerade aus, ist fast nicht möglich. Die Politik ist letztendlich die, die Entscheidungen trifft, was wirklich gemacht wird. Der Virologe sagt, mach zu. Andere sagen, lass lieber auf und mach das so und so. Und die Vereinigung des Ganzen ist fast unmöglich. Und da haben Sie meinen allerhöchsten Respekt, dass Sie immer wieder versuchen, die Balance zu schaffen. Egal, was Sie machen, Sie kriegen Haue entweder von mir oder von ihr. Also insofern nicht wirklich der dankbarste Job.
Ja, vielen Dank. Ja, in der Tat zeigt diese Pandemie ja wunderbar die verschiedenen Rollen auf. Auf der einen Seite diejenigen, die uns medizinisch erklären, was wäre sinnvoll, und aus rein infektionstechnischer Sicht wäre es sinnvoll, alles dicht zu machen. Das wäre erstmal gut und wir blieben alle zu Hause und keiner kauft mehr ein und macht gar nichts mehr. Aber natürlich müssen wir auch andere Bedürfnisse da entsprechend stillen, haben Menschen, die in wirtschaftlichen Bereichen Interesse haben, Menschen, die vielleicht wie die AIDS-Hilfe ein bestimmtes Lobbyinteresse für ein bestimmtes Thema haben, haben ganz viele...
Oder uns einfach Geld fehlt. Also man darf es ja nicht vergessen, das bedeutet ja für die gesamte Hilfen, also egal welche Hilfe, ob das AIDS oder irgendeine andere ehrenamtlich strukturierte und als Dienstleister arbeitende Organisation wie unsere ist, bedeutet diese Pandemie natürlich auch einen ganz hohen Verlust an Geld. Also 300.000 Euro allein, das ist ja nicht nichts. Ja? Und wo wir gleichzeitig, Bastian, du hast es vorhin gesagt, eben auch Leute, die eigentlich behandelt werden müssten und die eigentlich dran wären, in diese Isolation hineinschicken. Da ist ganz viel drin. Und da haben Sie schon recht, die Kollateralschäden sind immens. Ja?
Klar, und genau solche Aspekte gilt es da ja entsprechend mitzudenken. Also wenn wir das zusammenbringen, haben wir ja auch ganz oft gesprochen darüber, was für Ausgleichsmöglichkeiten schaffen wir. Wer können wir Kultur und Kunst und Ähnlichem entsprechende Gelder geben, damit sie weiterhin überleben? Und das müssen wir natürlich ganzheitlich denken. Und ja, wenn wir dann Branchen haben, wo vielleicht alle 1500 Thomasse im Bundestag noch nie so wirklich was von gehört haben, und das ist auch so ein bisschen irritiert, da will vielleicht auch niemand so insbesondere was mit zu tun haben. Ich spitze zu, ist natürlich nicht meine Meinung. Das ist natürlich schwierig, wenn die dann hinten runter bleiben. Und genau deshalb kann Politik ja auch nur fundierte Entscheidungen treffen, wenn alle gehört werden. Das geht natürlich am allerbesten, wenn sie direkt mit am Tisch sitzen, weil man in einer großen Gruppe die Vielfalt der Gesellschaft möglichst gut selbst abbildet. Das wird aber nie zu 100% funktionieren. Ja, also ich habe ein ganz anderes Bild von HIV als jemand, der vor 30 Jahren sich infiziert hat. Völlig logisch, ich kann diese Perspektive nicht einnehmen, genauso wenig wie der Mensch meine Perspektive einnehmen kann. Und das gilt für alle. Und insofern heißt es natürlich auch, ExpertInnen der verschiedenen Bereiche immer wieder zu hören. Und Stichwort Geld fällt mir gerade ein, dass ich noch den schönen Gruß von Kai Klose ausrichten soll. Ihr mögt mal noch euch Projekte überlegen für die Erreichung der An-AIDS-Ziele nächstes Jahr. 90.000 Euro stehen bereit. Seid herzlich eingeladen. Ich weiß, ihr habt euch auch für dieses Jahr schon beworben für zwei Sachen.
Das ist wunderbar. Wir nehmen das gleich mit. Markus, schreib ein paar Anträge. Wir kriegen das hin. Ja. Ja, ich darf mich bedanken bei unseren Gästinnen heute. Ich fange einfach mal da ganz hinten wieder an bei Felix Martin aus dem Hessischen Landtag. Herr Stefanie Klee.
Dankeschön.
Alexander Hane. Und Marc. Martin Stürmer. Herzlichen Dank, dass Sie hier sind. Und ich freue mich, dass wir Mirsian jetzt noch mal hören. Vielen Dank euch allen. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Ich möchte mich nochmal bei den Mitorganisierenden bedanken. Und bevor ihr jetzt rausrennt, seid bitte so lieb und steht reihenweise die ersten drei Reihen, also nicht die Mitwirkenden, sondern die ersten drei Reihen und dann die nächsten Reihen bitte auf. Das ist da in der Tür, wo es ganz viele Rosen zum Mitnehmen gibt, keine Drängelei gibt. Da steht auch, ihr werdet es kaum glauben, eine Spendendose. Und wenn ihr noch möchtet, im Switchboard gibt es etwas zu essen. Und für die, die sich wundern, dass es dieses Jahr keine Bärchen gibt, dann kann man nur sagen, die sind in Bärchenquarantäne. Ja, so simpel ist es. Die sind nämlich nicht zu uns gekommen. Dank der Pandemie sind die eben auch in Quarantäne. Also wir erwarten nächstes Jahr, schaffen Sie dran, Professor Stürmer, dass das was wird nächstes Jahr. Wir werden nächstes Jahr die Bärchen dann auch hier haben, aber dieses Jahr wegen der Quarantäne, guck, wie traurig die gucken, gibt es sie nicht. Also langsam zur Kirche raus und nicht alles auf einmal stürzen, bitte. Dann halten wir auch unser Konzept ein. Danke euch.
Ja, das war die Live-Veranstaltung hier aus der Katharinenkirche in Frankfurt. Anlass war es der Welt-AIDS-Tag und die Frankfurter AIDS-Hilfe hat eben entsprechend ein Programm hier zusammengestellt. Das Thema war Identitäten. Wir haben eine Rede gehört von Jessica Burkhardt, einer Talkrunde unter anderem mit Felix Martin, ein Landtagsabgeordneter, der HIV-positiv ist, Dr. Martin Stürmer, Virologe und noch weiteren Gästen natürlich mit dabei. Ja, das war jetzt erstmal die Sendung hier aus der Katharinenkirche. Ich darf mich an dieser Stelle erstmal bei Radio X bedanken und zwar bei den Sendungen, die sonst normalerweise von 18 bis 20 Uhr mittwochs stattgefunden hätten, nämlich einmal X wie raus und Weltbeat. Die Sendung Weltbeat kommt heute nur eine Stunde kürzer, nämlich die fängt dann erst um 20 Uhr an. Also insofern vielen Dank an die Kolleginnen und Kollegen. Und ansonsten kann ich meinen Dank jetzt noch weiter sagen, nämlich für das Team für heute. Und zwar an der Technik hier in der Katharinenkirche darf ich mich bedanken bei Robert Jennecke. Und im Studio war Stefan Hoffmann, der das Ganze sozusagen auch organisiert hat, die technische Leitung von der Innenstadt zu unserem Sendekomplex in Bockenheim. Mein Name ist Markus Brieskorn. Ich darf mich bedanken für das Zuhören heute hier aus der Katharinenkirche. Wir werden natürlich noch mal berichten bei Radio Sub am Montag, da ist unsere reguläre Sendung von 20 bis 22 Uhr hier bei Radio X auf der 91,8 MHz. Und damit möchte ich mich dann verabschieden und wir machen jetzt noch ein bisschen Musik bis 20 Uhr und dann geht es wie gesagt weiter mit dem normalen Programm. Also sprich, da kommt dann die Sendung Worldbeat ab 20 Uhr. Auf Wiederhören.